Der Predigtext zum heutigen Sonntag steht im Propheten Jesaja, Kapitel 54, die Verse 7 bis 10. Und es geht um die Barmherzigkeit des lebendigen Gottes, die uns ganz neu bewusst werden soll in dieser Passionszeit. Dass wir erkennen können, dass Gott sich zu uns herabgeneigt hat, nicht wir zu ihm hinauf, sondern er suchte uns, er fand uns und er umsorgt uns. Dieses Wort lautet: Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten, so habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Dieses Wort soll uns die Größe und den Umfang der Gnade Gottes wieder neu vors Herzen stellen. Wir, die wir oftmals auch in Verzagtheit leben, die wir oftmals mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben in unserem Alltag, die wir oftmals mehr nach unten als nach oben schauen, weil wir die Situation unseres Lebens körperlich, aber auch in dem Umfeld nicht bewältigen können, sind aufgerufen, die große Barmherzigkeit Gottes zu erkennen. Er ist für die Seinen da. Die Passionszeit will uns sagen, Gott hat alles dran gesetzt, um jeden Einzelnen von uns in die Freude des Lebens zu ziehen, in das Glück der Erlösung zu ziehen, aus der Niederung, aus der Dumpfheit unseres Lebens herauszuziehen. Wir sollen Hoffnung haben. Denn wenn die, die sich zu dem lebendigen Gott halten, keine Hoffnung haben, wer soll sie dann haben? Wo soll Hoffnung auf Leben, auf sinnvolles Leben herkommen, außer durch den, der den Menschen geschaffen hat, auf die Erde gesetzt hat und ihm einen Auftrag, ja eine Entscheidungsmöglichkeit geschenkt hat. Dieses Wort der Gnade, was wir gelesen haben, zeigt uns einfach die Größe und die Erhabenheit Gottes. Er ist wahrlich der Herr, der Schöpfer aller Dinge und zugleich auch der Erhalter. Er lässt nicht einfach alles untergehen in der falschen Richtung, die die Einzelnen oder die Dinge eingeschlagen haben, sondern er kümmert sich um das, was er hier in die Zeit gesetzt hat. Gott sucht die Umkehr des Menschen zu ihm, nicht das Verderben. So können wir auch die Worte aus dem Propheten Hesekiel sehen, wo der Herr deutlich sagt, ich habe doch gar kein Gefallen daran, dass du untergehst. Ich will, dass du umkehrst und lebst. Es freut mich überhaupt nicht, dass du traurig, verzagt bist, am Boden liegst. Ich will dich aufrichten. Lass dich doch aufrichten. Das ist die Freude, die Gott ausspricht zu seinen Menschenkindern, die ja oftmals das andere denken. Gott will mich nicht. Gott hat mich verlassen. Er kümmert sich überhaupt nicht um mich. Ihn interessiert nicht, wie es mir geht. Das sind doch oft Gedanken, die auch die Menschen, vielleicht manchmal auch uns, durchfluten. Wir kommen im Miteinander manchmal schlecht aus und geben Gott die Schuld. Er will es gar nicht. Er will uns segnen, er will uns aufrichten mit großer Barmherzigkeit. Ja, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll doch nicht von euch weichen. Das spricht der Gott, der sich dann selbst als der Erbarmer bezeichnet. Das spricht dein Gott, der Erbarmer. Seine Gnade soll nicht von dir weichen. Dieses Wort ist ja an das Volk Israel gerichtet worden, aber auch an alle, die zu dem gläubigen Volk gehören, auch in der Jetztzeit. Was war denn passiert? Was kann denn bei dir passiert sein? Das Volk, das die Stimme Gottes kannte, das ein Wort hatte, das die Bibel hatte, die Prediger aus der Bibel heraus, die Maßstäbe hatte, verließ Gott wieder auf eigenen menschlichen Wegen. Abtrünnigkeit wurde groß in ihrem Leben. Die göttlichen Gebote nicht mehr so beachtet, einfach übertreten. Verschmelzung mit heidnischen Riten nahmen wieder ihren Lauf. Unglaube und Untreue machten sich breit. Hader dem Nächsten gegenüber nahm seinen Gang. Man kam nicht mehr miteinander aus. Und darum musste Gott auch sagen durch denselben Propheten Jesaja: O weh dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen. Das könnte ja auch eine Botschaft sein für Christen in unserer heutigen Zeit. Die innerlich den Herrn verlassen. O, den Heiligen Israels. Sie lästern ihren Gott mit dem Leben. Sie sind abgefallen. Und wohin, spricht der Herr, soll ich noch schlagen? Wohin? Warum nimmt sich Gott vor, dieses Volk, das heißt auch die Gläubigen, zu schlagen, damit er sie wieder dahin bringt, wo sie gewesen waren? Wohin soll ich dich noch schlagen, spricht der Herr. Du machst ja der Abtrünnigkeit nur noch mehr, der Bosheit nur noch mehr. Und dieser selbe Gott spricht nun zu demselben Volk: Meine Gnade soll nicht von dir weichen. Du darfst und sollst zurückkommen. Trotz der Klage über den Zustand der Menschen, auch der Gläubigen, vielleicht auch heute Morgen über deinem Zustand. Denn Gott sieht ja dein Herz an. Er sieht, wo du wirklich stehst, nicht was du vor anderen darstellst, sondern wo du wirklich stehst. Und trotz der Klage, dass vielleicht dein Herz nicht mehr ganz an ihm ist und dass er dich zeitweilig in einen Engpass des Lebens kommen lassen musste, ruft er zurück und sagt: Es ist nur ein Augenblick. Ein Augenblick musste ich dich mal loslassen, damit du merkst, wer du bist. Aber meine Gnade ist lebenslang. Ich ziehe dich wieder zu mir. Die Bestrafung ist nur für den Augenblick. Denn du musst merken, dass du mich brauchst, will Gott sagen. Du musst einfach merken, dass du allein nicht vorankommst. Du musst merken, dass der Schöpfer Ausschau hält nach dir, dem Geschöpf, und will dich gnädig umfangen mit seiner Liebe. Sünde verlangt nach Bestrafung, das ist wohl wahr, lesen wir auch im Neuen Testament. Aber die Liebe Gottes verlangt immer nach Gnade. Gnade über den Sünder, Gnade über dich und mich. Gott verlangt, dir gnädig zu sein. Die Frage auch in der Passionszeit ist ja: Willst du, dass Gott dir gnädig ist? Möchtest du seine Gnade haben? Das schwang ja in diesem Wort auch an das Volk Israel mit. Auf der einen Seite sagt Gott ja: Ihr seid so abtrünnig geworden. Aber die Frage ist: Willst du die Gnade? Willst du zurückkommen? Oder willst du weiter in deinem eigenen Leben umherrudern und in die verkehrte Richtung kommen? Es ist eine gewaltige Barmherzigkeit Gottes, die er über uns Menschenkinder erzeigt und austeilt. Über einen Zustand in unserem Leben der Hoffnungslosigkeit. Und ich sage gewiss nicht zu viel, wenn wir manchmal an unseren Nächsten denken und hören die Sprüche, die wir über den Nächsten aussprechen, schwingt Hoffnungslosigkeit mit. Das ist ein Mensch, der kann nicht anders. Den erlebe ich immer schwierig. Wir teilen auch Hoffnungslosigkeit über andere aus, sehen nicht, dass die Veränderung möglich ist. Und trotz alledem, wie viel hoffnungsloser könnte Gott über unserem Leben sein, trotz alledem bietet er seine Barmherzigkeit an. Und darüber können wir nur anbeten, darüber können wir nur froh werden, so wie es auch in dem Psalm 30 heißt, Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen, denn sein Zorn währt nur einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Unwahrscheinlich. Vielleicht hat das der eine oder der andere über sich selbst auch schon gedacht. Ich habe es auch über mich gedacht. Dass der Herr überhaupt mich immer wieder aufhebt und immer wieder vorwärts führt, trotz aller Einbrüche des Eigenlebens, die man immer wieder verursacht? Trotz des Lebens, was Gott nicht gefallen konnte in der Zwischenzeit, wo man wieder menschlich, irdisch, wie sagt Jakobus, teuflisch orientiert war? Lebenslang seine Gnade, Anbetung gebührt dem lebendigen Gott. Gott sammelte nicht nur sein Volk, er sammelt nicht nur seine Gemeinde in Jesus Christus, sondern er liebt es. Das ist noch eine Stufe mehr. Ja, die Sammlung ist was Wunderbares. Die Verheißung, dass das Volk Israel auch gesammelt wird aus den Nationen. Aber wenn es nicht geliebt würde, würde die Sammlung nicht helfen. Wenn du und ich nicht geliebt würden von Gott, würde die Berufung zur Gemeinde zu gehören, nicht helfen. Gottes Liebe ist es, die uns umsorgt. Das Ziel Gottes mit uns ist Seligkeit. Seligkeit schon in der Zeit, so singen wir es in einem Lied, aber Seligkeit dann auch in Ewigkeit. Alles, was nicht zur Seligkeit gehört, zur Glückseligkeit, soll von uns weichen. Ich weiß ja nicht, was der Einzelne heute in seinem Herzen hat, welche Traurigkeiten er vielleicht bewegt. Gott will das nicht. Seine Barmherzigkeit und seine Gnade soll nicht von dir weichen. Du sollst selig sein, froh sein, dankbar sein. Gott ruft Menschen nicht nur zur Buße und Umkehr. Das ist sehr wichtig, dass sie bekennen, Sünde zu sein und dass sie von ihrem Wege ablassen. Er ruft sie nicht nur zur Buße und Umkehr, weil er der Schöpfer aller Dinge ist und weil er sein Recht einfordert. Denn er spricht auch durch den Propheten Hesekiel und sagt, alle Menschen gehören mir. Er stellt einen gewissen Anspruch auf seine Schöpfung. Die Väter gehören mir, so wie auch die Söhne. Alle Menschen gehören mir. Ich kann eigentlich mit ihnen machen, was ich will. Aber Gott ruft nicht nur zur Buße und Umkehr, damit er sein Recht einräumt, sondern er ruft Menschen aus Liebe zu sich. Und darum sandte er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus. Und wenn wir diese Verse genau lesen, immer wieder aufs Neue, sehen wir, dass sie mit Liebe gepaart sind. Nicht nur mit der Sendung schlechthin, Gott sandte seinen Sohn. Nein, es heißt ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Er sandte nicht einfach nur seinen Sohn, um alles in Ordnung zu bringen, nun tu mal Buße, kehre um. Nein, ich habe dich lieb, will er sagen. Weil ich dich lieb habe. Deswegen habe ich meinen Sohn in diese Welt gesandt, dass er dich frei machen soll von den Bürden, die auf deiner Seele lasten, von der Schuld, die in deinem Leben angehäuft ist. Gott ist nicht ein Rachegott. Er ist nicht da, um nur aufzupassen, was du falsch machst, um dir dann eine Strafe aufzuhalsen. Nein, Gott ist nicht ein Mensch, das tun wir gern. Wir warten gerne menschlich auf die Fehler des anderen, damit wir endlich eine Sache gegen den Nächsten haben, dem wir schon längst mal die Meinung sagen wollten. Das ist menschlich, das tut Gott nicht. Gott ist nicht ein Rachegott, er will viel mehr aufrichten, aber er kann dem Menschen nur helfen, der sich ihm überlässt, der auch zu ihm kommt. David weiß, sagte er in Psalm 103, Gott ist barmherzig und gnädig. Er ist geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewig Zorn halten. Oder in Psalm 145, der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Das ist das Wesen Gottes. Das will er austeilen. Und das sollen wir gerne wieder für uns persönlich annehmen, damit wir von diesem Wesen geprägt auch den Nächsten annehmen können. Denn Passionszeit heißt ja nicht nur denken, was Jesus getan hat, sondern denken, was aus diesem Leben, das Jesus hier führte und das erst am Kreuz auf Golgatha gab, entstanden ist für uns. Was für eine Auswirkung, was für ein Ausfluss der Auferstehung Jesu von den Toten. Ein neues Leben, ein anderes Leben, ein in der Welt nicht gekanntes Leben. Das soll uns zuteil werden. Umsorgung von Gott in seiner Barmherzigkeit. Das ist doch ein Aufruf in dieser Zeit. Umkehr zu diesem Schöpfer, dem Erhalter der Schöpfung, zu diesem Heiland Jesus Christus zu halten. Immer wieder benutzte Gott auch gläubige Menschen, um gute Aussagen und wichtige Aussagen zu machen. Zum Beispiel einen Freiherr von Pfeil. Das ist mir da neu in die Hand gekommen. Es war ja ein Staatsdiener zur Zeit Friedrichs des Großen. Und er hatte aber als gläubiger Mensch erkannt, wir brauchen die Umsorgung Gottes. Ohne diesem geht es nicht. Und er stellte auch sich und anderen eine Frage, folge ich ihm eigentlich, wohin er geht? Folge ich ihm? Und die Worte, die er dazu fand, lauten, Herr, bei jedem Wort und Werke mahne mich dein Geist daran und stelle die Frage, hat auch Jesus so geredet? Hat auch Jesus so getan? Bin ich auch bei meinen Walten meines Meisters treuer Knecht? Kann mein Wandel ihm gefallen? Ist mein Wille vor ihm echt? Folge ich ihm, wohin er geht? Oder steht noch mein Sinn, wo der Wind der Welt hinweht? Zeig mir, Jesu, wo ich bin. Dir zu folgen, lass alleine meinen Ruhm und Reichtum sein. Prüf, erfahre, wie ich's meine, tilge allen Heuchelschein. Deinem Beispiel nachzuleben, deinem Vorbild nur allein. Lass mein einziges Bestreben, Jesu, bis ans Ende sein. Ein Mann, der im öffentlichen Leben stand und viele Hürden zu nehmen hatte, Entscheidungen auch für das Volk zu fällen hatte, machte sich ganz abhängig von seinem Schöpfer. Denn du bist gnädig und barmherzig. Überprüfe mich, ob ich wirklich ehrlich vor dir bin oder was wieder mit mir los ist. Ich freue mich über diesen Mann, dass er das so in der Öffentlichkeit sagte und bekannte. Und auch wir sind doch eingeladen, uns neu vor den Schöpfer zu stellen. Mit dieser Frage, Herr, wo stehe ich eigentlich? Ist das, was ich tue, deinem Willen gemäß? Stehe ich an dem Platz, an dem du willst, dass ich stehe? Oder habe ich mich verlaufen? Diese ehrlichen Fragen dürfen wir stellen und sollen wir stellen, damit wir von der ewigen Gnade Gottes umhüllt werden können. Der Herr will uns beschenken. Wir sollen erkennen, dass unser Gebet um Hilfe und Nichtzurechnung unserer Schuld von Gottes Seite aus schon längst erhört worden ist. Er will uns entlasten, er will uns segnen. Er will vielleicht den Einzelnen unter uns, der ihn noch nicht kennt, zu sich rufen und sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Gehe hin in Frieden. Er will zu denen sagen, die Jesus schon länger kennen, besinne dich auf den, der dich erlöst hat. Folge ihm nach. Wo er ist, da sollst du auch sein. Es gibt also kein Hindernis mehr zum persönlichen Frieden, und den Frieden mit dem Nächsten, wenn wir nicht selber das Hindernis sein wollen und sind. Denn Gott handelt nicht, so heißt es auch im Psalm 103, mit uns, nachdem wir es verdient haben, nach unseren Sünden, handelt er nicht. Er könnte es, aber er tut es nicht. Er vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Und wenn er das nicht tut, heißt es ja nicht, dass wir keine Schulden hatten und nicht immer wieder Vergehen produzieren. Er handelt nur nicht mit uns danach, sondern er vergibt uns. Aber wir müssen uns auch reinigen lassen. Die Passionszeit muntert uns dazu auf und sagt, komm, lass dich doch reinigen. Denn Gott in Jesus Christus hat sich vorgenommen, alles zum Besten zu regeln. Darum konnte Jesus vom Kreuz herab sogar beten, Vater, vergib ihnen. Und dieser Geist setzte sich dann fort in dem ersten Märtyrer, dem Stephanus, der gesteinigt wurde, weil er Jesus bezeugte. Aber mitten im Tode, mitten im Abscheiden aus dieser Welt, sagte er liebevoll, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Wieder das Erbarmen Gottes. Hier geht es nicht um, ja, zerscheiter sie mal, gib ihnen mal den Todesstoß, die mich so übel beklagt haben, sondern rechne ihnen das nicht zu. Das ist der Geist Gottes. Das ist das, was auch wir persönlich suchen und annehmen sollen. In der Passionszeit sollen wir neu hoffen, hören und auch willig annehmen, dass Gott seine Barmherzigkeit in Vergebung der Schuld ausbreiten will. Wir brauchen uns nicht zu verstecken, wir brauchen auch nichts zu beschönigen, wir brauchen auch nichts zu verschleiern. Oder im Verborgenen halten, was falsch gewesen ist in unserem Leben, sondern wir dürfen alles offen vor Gott nennen. Er will uns vergeben. Und er will zugleich seine umsorgende Liebe in unser Leben senken, damit wir nicht wieder fehlgehen. Die Frage ist ja auch an diesem Sonntag, will ich das? Willst du das? Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, so lesen wir es im Johannesevangelium, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wieder dieser Schwerpunkt. Jesus ist da, um dich zu retten aus deiner persönlichen Not. Und hier ist jeder angesprochen. Jesus starb für dich. Er starb für mich, ja für uns alle starb der Herr. Gottlob, er starb für uns. Aber darum, damit wir leben. Ich habe ein Beispiel gelesen, das hat man Spurgeon gegeben, aufgrund einer Situation, die er dort schildert, wie er ärgerlich war über seine Nachbarn. Aber wie Gott ihm etwas gelehrt hat, wie wir Menschen handeln dürfen, auch Gott gegenüber, der ja ärgerlich sein könnte über uns. Er hatte einen Nachbarn, ein Grundstück, ein Haus mit einem Garten davor. Der Nachbar hatte auch seinen Garten, aber nicht so gut gepflegt. Er hatte mal ein paar Lücken und der Hund kam rüber und arbeitete im Garten von Spurgeon. Naja, aber nicht so wie ein guter Gärtner. Ja, da war dann manches so durcheinander gebracht. Und das wurmte ihn eigentlich. Und eines Abends ging Spurgeon wieder durch seinen Garten und da sah er, wie der Hund wieder seine Arbeit verrichtete in den Beeten. Nun war er ein Stück weit weg. Was tat Spurgeon? Er nahm einen Stock und warf nach diesem Hund. Und jetzt erlebte er etwas, was ihn weichen Herzens machte. Der Hund nahm den Stab ins Maul und brachte ihn Spurgeon und legte ihn vor die Füße. Ja, er hatte gemeint, er könne ihn schlagen und vertreiben. Und nun kam der Hund mit wedelndem Schwanz und legte das Stöckchen da vor die Füße. Tja, da konnte er gar nicht mehr anders, als das anzunehmen. Und so, sagte Spurgeon, ist das ein Vergleich dafür. Gott wird durch das Vertrauen, der Hund hatte Vertrauen zu dem Werfer des Stabes dort, ja, und ging hin. Hätte er jetzt kein Vertrauen gehabt und, oh, der will nur Böses, dann wäre er abgehauen. Aber so brachte er das Hölzchen. Und wenn wir Gott vertrauen, dann ist er immer davon abgehalten, Strafe über unserem Leben auszusprechen. Er liebt uns, er nimmt uns an. Wenn wir ihm vertrauen und er sagt, wenn du ihm vertraust, dann hast du den Schlüssel zu seinem Herzen. Dann öffnet sich sein Herz, wenn du ihm vertraust. Komm nur mit dem nach dir geworfenen Stab zu ihm hin, der eigentlich darum geworfen worden ist, weil du was falsch gemacht hast. Aber komm ruhig. Vertrauen zu ihm öffnet sein Herz. Und er wird dir Gnade und Barmherzigkeit schenken. So könnten wir einige Beispiele anführen, wo das Menschen erlebt haben. Wer auf Jesus Christus sein Leben gründet und ihm täglich vertraut, wird auch seine Treue der Errettung, in der Errettung erfahren. Jeden Tag aufs Neue. Paulus, der Apostel für die Heiden, wusste auch von vielen Nöten zu sprechen. Vielleicht mehr, als wir persönlich schon erfahren haben. Aber mitten in den Nöten verließ er sich im Vertrauen auf seinen Gott und erlebte die Befreiung daraus. Er schreibt an die Gläubigen zu Korinth und sagt, wir wollen euch das nicht verschweigen, dass auch wir Bedrängnisse haben, die uns in der Provinz Asien widerfahren sind. Wir waren so sehr beschwert, dass wir sogar an dem Leben verzagten. Über alle Kraft, über alle Maßen. Wir hatten bei uns beschlossen, und gedacht, dass das unser Ende ist. Wir müssten sterben. Aber das geschah deswegen, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst, sondern auf den lebendigen Gott setzen. Dem, der die Toten auferweckt. Darum ist das geschehen. Und darum geschieht vielleicht auch in deinem, in meinem Leben manches Tiefe, manche Anfechtung, damit wir unser Vertrauen erneut auf den lebendigen Gott, der von den Toten erwecken kann, setzen. Und dieses Zeugnis gab er dann weiter an die Gemeinde, dass sie Gleiches tun sollen. Er hat uns errettet, so sagt er weiter, und er wird uns auch erretten. Er wird uns erlösen aus den Schwierigkeiten von uns selbst und von den Dingen, die uns umgeben. Auch bezeugte er an diese angefochtene Gemeinde zu Thessalonich, dass sie sich doch zu dem bekehrt haben, der sie vom zukünftigen Zorn errettet hat. So schrieb er ihr, denkt doch daran, ihr habt euch bekehrt zu Gott von den Abgöttern. Ihr habt euch bekehrt zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns von dem zukünftigen Zorn errettet. Gott ist gnädig und barmherzig. Mit ewiger Gnade will er uns umgeben. So haben wir es gelesen in Jesaja 54. Gott hat sich in Jesus Christus bereit gemacht und hat sich aufgemacht, um dich und mich frei zu setzen. Jetzt schon in dieser Zeit zu einem Leben der Freiheit, zu einem Leben des Glaubens und der Liebe und der Geborgenheit und dann in Ewigkeit. Wir brauchen sein Erbarmen nur anzunehmen, offen dafür zu sein. So wie es auch durch den Mund des Propheten Jesaja an anderer Stelle gesagt worden ist, in Kapitel 30, der Herr wartet darauf, dass er euch gnädig sei, steht dort geschrieben. Der Herr wartet. Er wartet darauf, dass er uns gnädig sei. Er bietet das an, aber wir müssen es auch wollen. Er wartet darauf, dass er euch gnädig sei und er macht sich auf, dass er sich eurer erbarme, steht dort. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn hoffen und harren. Ja, liebe Geschwister, lassen wir doch Jesus auch in dieser Passionszeit nicht warten, sondern kommen wir doch offenen Herzens zu ihm. Wir können alles aussprechen. Alles, was uns bewegt. Wir dürfen alles sagen. Das Unangenehme. Das, was wir vielleicht nie einem Menschen anvertrauen würden. Aber Gott können wir sagen. Er wird uns helfen. Gnade und Barmherzigkeit ist bereit für uns. Ich habe dann noch etwas gelesen von Kendall White. Letzte Jahrhundert, Mitte des letzten Jahrhunderts. Er sprach vor einer Abordnung studentischer Freiwilliger, die im Ausland arbeiten wollten. Und er sagte zu ihnen, stimmt es oder stimmt es nicht, dass Jesus Christus der einzige rechtmäßige Eigentümer und Herr unseres Lebens ist? Stimmt es oder stimmt es nicht? Er provozierte sie mit dieser Frage. Ist er's? Dann lass ihn zu. Und dann zitierte er Folgendes. Martin Luther hielt es für wahr, als er nämlich sagte, wenn irgendjemand an die Tür meines Herzens klopfen und sagen würde, wer wohnt hier, würde ich nicht antworten, Martin Luther, sondern der Herr Jesus Christus. Ist er nun der Herr oder ist er es nicht? Paulus drückte diese größte Realität seines Lebens so aus. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Denn für mich ist Christus das Leben. Ist er es oder ist er es nicht? Und er betrachtete nicht nur sich selbst als ein Sklave Christi, Paulus, sondern hielt dies für die normale und rechtmäßige Einstellung jedes Jüngers Christi. Wer hat Anrecht auf unser Leben? Wer hat uns erkauft? Die Schrift sagt, ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist. Stimmt es oder stimmt es nicht, dass Jesus Christus der einzig rechtmäßige Eigentümer und Herr unseres Lebens ist? Wer wohnt in mir? Bin ich es oder ist es Christus? Wenn Gott in Jesus Christus ein großer Erbarmer ist, heißt es nicht, dass die Menschen, die ihn nicht aufnehmen, dem Gericht entfliehen können. Denn im Römerbrief steht auch, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle, die im gottlosen Wesen leben. Alle Ungerechtigkeit der Menschen kommt ans Licht. Aber noch ist Gnadenzeit. Noch dürfen wir die Barmherzigkeit Gottes empfangen. Alle Menschen, die in dieser Zeit, solange sie über die Erde gehen, mit Jesus Christus im Glauben auch den Weg nach Golgatha antreten und ihr Leben dort ablegen und in der Auferstehung Jesu das Neue annehmen, mag es vielleicht auch manchmal im wiederholten Male sein. Diese dürfen wissen, dass sie im Bund der Gnade, so wie es Gott versprochen hat, stehen dürfen. Denn der Herr sagt, und so lasen wir in Jesaja 54, dieses, was ich sage von der Gnade und Barmherzigkeit, ist so zu sehen, wie der Bund, den ich einst machte mit Noah, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollen. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürne und dich schelten will. Das hat Gott geschworen. Wenn wir zu ihm kommen, er sagt, ich werde dich nicht ausschimpfen. Ich werde dich nicht schelten. Du darfst sagen, was dich bewegt. Ich will meine Gnade und Barmherzigkeit über deinem Leben walten lassen. Ich werde dich nicht ausschimpfen. Siehst du, das hast du davon. Das macht Gott nicht. Sondern er lädt uns ein. Blicken wir also auf Jesus, so wie einst das Volk Israel aufgefordert worden ist, auf die erhöhte eherne Schlange zu schauen. Nachdem sie ja als sie einen Biss, der tödlichen Biss der Schlange empfangen haben. Der Tod stand ihnen vor Augen. Aber dann sagte Gott, richte eine Schlange auf am Stab. Und alle, die im Glauben darauf schauen, sollen leben, nicht sterben. Sie brauchen nur im Glauben darauf schauen. Und genau dasselbe Bild wird für Jesus Christus, unseren Herrn, genutzt im Johannesevangelium. Gleichermaßen ist er erhöht worden wie die Schlange. Und alle, die im Glauben auf ihn blicken, werden Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Sie werden vom Tod zum Leben hindurchdringen. Diese Einladung gilt auch heute. Diese Einladung ist uns ins Herz gesenkt worden und wir sollen darauf eingehen. Eine andere Frage zum Schluss lautet ja noch, was bedeutet mir nun Christus? Etwas, nichts oder alles? Das soll ich beantworten im Herzen. Den Unbekehrten bedeutet Christus nichts. Den Halbbekehrten bedeutet Christus etwas. Dem wahren Christen bedeutet Christus alles. Alles. Und um darin zu bleiben, in dieser Versöhnung Gottes in Jesus Christus, die er geschaffen hat, sollen wir jeden Tag aufs Neue die Begegnung mit ihm suchen, im Wort und im Gebet. Da habe ich noch eine kleine Zusammensetzung gefunden, die in Reimform ist, wie sich das zutragen kann. Wer das Wort gehört hat, er soll es auch im Herzen bewahren und jeden Tag ernst nehmen. Darum lautet hier die Empfehlung, beginne jeden deiner Tage mit einem Wort aus Gottes Mund und lass dies Körnlein Wurzel schlagen tagsüber in des Herzens Grund. Du wirst bald selbst den Segen spüren. Hast du solch Trostwort zum Geleit? Viel leichter trägt sich jede Kränkung. Viel seltener keimt zu Zank und Streit. Viel schneller flieht vor dir die Sünde, viel sanfter, stiller wird dein Sein. Und nicht nur du, auch andere fühlen bei dir den inneren Gewinn. Dein Herz wird mutig, stark und fröhlich, und leicht scheint dir die Tagespflicht. Ein kurzes Wort an jeden Morgen, versuch's einmal, es reut dich nicht. Ein kurzes Wort an jedem Abend und zwischendurch mal stille sein, du wirst ein reiches Leben haben und wirst auch dann zufrieden sein. Gott sagt, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Denn es sollen wohl Berge weichen, Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Amen.